SR Info. Bilanz am Abend.
Es wird Tim Walz. Kamala Harris hat ihren Vizepräsidentschaftskandidaten bestätigt. Aber wer ist eigentlich Tim Walz? Brodeln in Nahost, nicht nur in Israel, auch im Libanon bereiten sich die Menschen auf einen Krieg vor, den viele dort eigentlich nicht wollen. Und neue Kassenkredite für die Kommunen im Saarland. Aber wie geht es Ihnen überhaupt und brauchen Sie das zusätzliche Geld? Reicht das Geld? Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Hallo zusammen. Tim Walz wird der Running Mate, der Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite von Kamala Harris bei den Wahlen in den USA im November. Schon vor ein paar Stunden hatten Insider die Information an Medien weitergegeben. Vor einer guten Stunde hat Harris selbst die Entscheidung dann in den sozialen Medien bestätigt. Dabei war er im Vorfeld eigentlich gar nicht als der große Favorit gehandelt worden. Darüber sprechen wir jetzt mit Nina Barth im ARD-Studio Washington. Nina, eigentlich hatten ja viele Josh Shapiro vorhin gesehen, den Gouverneur von Pennsylvania, jetzt also doch Tim Walz, Gouverneur von Minnesota. Wie begründet Harris diese Entscheidung?
Sie hat es gar nicht offiziell begründet bisher. Sie hat nur geschrieben, dass sie stolz ist zu verkünden, dass sie Tim Walz gebeten hat, Kandidat zu werden. Und es ist großartig, ihn im Team zu haben, hat sie noch geschrieben. Ich glaube, sie hat sich für ihn entschieden, weil sie sich von ihm erhofft. Er kommt ja aus Minnesota, ein Bundesstaat im Mittleren Westen. Sie erhofft sich von ihm, dass er die ländlich geprägte Bevölkerung gut ansprechen kann. Weiße Männer, da schwächelt Kamala Harris ein bisschen. Und Tim Walz ist einer, der eben mit sehr klarer, direkter Sprache punktet. Und ich glaube, dass Kamala Harris denkt, dass er sehr gut eben diese, vielleicht auch ältere weiße Männer gut ansprechen kann. Und offensichtlich stimmt auch die Chemie zwischen den beiden.
Nochmal für alle, die Tim Walz nicht kennen, und das dürften auf unserer Seite des Atlantiks ja viele sein. Wer ist Tim Walz und wofür steht er politisch?
Ich glaube, auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben den gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Es hat sich, glaube ich, vor etwa 2 Wochen geändert. Tim Walz ist nämlich derjenige, der ein inzwischen geflügeltes Wort für die Demokraten in ihrem Wahlkampf produziert hat. Walz hat Donald Trump und dessen Vizekandidaten J.D. Vance als weird bezeichnet, also merkwürdig, sonderbar, schräge Vögel. Das hört man inzwischen in fast jedem Interview mit einem Demokraten. Das zeigt, dass Tim Walz auch einen guten Humor hat. Seit 2019 ist er Gouverneur von Minnesota. Er war Football-Coach und Lehrer, 20 Jahre Mitglied der Nationalgarde und er war auch 12 Jahre Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, kennt also den politischen Betrieb in Washington. Und einer seiner Kollegen hat ihn mal als Workhorse, not Showhorse beschrieben. Also kein Showpferd, sondern ein Arbeitspferd, keiner, der sich ins Rampenlicht drängt.
Gibt es schon Reaktionen von den Republikanern?
Ja, die gab es sehr, sehr schnell. Da war es noch nicht mal ganz offiziell. Da gab es schon die Reaktion vom Wahlkampfteam von Donald Trump. Und die haben geschrieben, wenn Tim Walz den Wählern nicht die Wahrheit sagen will, dann werden wir das tun. Genau wie Kamala Harris ist Tim Walz ein gefährlicher, liberaler Extremist. Also das ist das, was sie den beiden, was sie diesem Team ankreiden, dass sie zu liberal sind. Und tatsächlich dafür steht Tim Walz auch. Er hat ein liberales Abtreibungsrecht in seinem Bundesstaat umgesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass Cannabis legalisiert ist. Er hat für eine Verschärfung des Waffenrechts gekämpft und das auch umgesetzt. Und er steht für ein liberales Abtreibungsrecht, was Kamala Harris ja auch ganz wichtig ist.
Ja, unterhalb von Extremist hat man das Gefühl, machen es viele ja auch nicht mehr, was die Äußerungen angeht. Wenn wir jetzt mal diese beiden Teams gegenüberstellen, Ihre Einschätzung, wie stehen Trump und Vance gegenüber Harris und Walz da?
Ja, das ist genau diese Trennlinie. Wir haben auf der einen Seite diese liberale Linie für das Recht auf Abtreibung und auf der anderen Seite jetzt kann man gar nicht mehr von strikten Abtreibungsgegnern sprechen, weil Donald Trump hat ja da ein bisschen zurückgerudert. Er sagt inzwischen, er will, dass die einzelnen Bundesstaaten entscheiden, wie das Abtreibungsrecht aussehen soll. Aber eben diese konservative Linie der Republikaner und wirklich diese liberalere Sicht der Demokraten, das sind die beiden Seiten, die sich da gegenüberstehen. Kamala Harris drückt es in ihrem Wahlkampf so aus, dass sie die Wählerinnen und Wähler fragt, wollt ihr eine Politik für die Zukunft oder wollt ihr eine rückwärtsgewandte? Rückwärtsgewandt, damit meint sie natürlich Donald Trump und die Republikaner, und der auf der anderen Seite warnt eben vor diesen liberalen Verrückten.
Und für Kamala Harris und Tim Walz, so viel steht jetzt schon fest, geht jetzt natürlich die große gemeinsame Wahlkampftour los. Nina Barth in Washington, vielen Dank für die Informationen. In Venezuela droht die innenpolitische Krise nach der Präsidentenwahl weiter zu eskalieren. Präsidentschaftskandidat González und Oppositionsführerin Machado hatten gemeinsam einen Brief an Militär- und Sicherheitskräfte des Landes geschrieben, mit der Aufforderung, keine Gewalt gegen das Volk auszuüben. Und für diesen Brief wird jetzt gegen sie ermittelt. Die EU erkennt das offizielle Wahlergebnis mit Amtsinhaber Maduro als Wahlsieger zwar weiterhin nicht an. Doch welches Gewicht die Stimme der EU in diesem Fall hat, das bleibt natürlich offen. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Am Sonntag hatten die EU-Staaten mitgeteilt, dass die Wiederwahl von Präsident Nicolas Maduro nicht anerkannt werden könne. Sie forderten eine vollständige Offenlegung der Wahlunterlagen. Die sollten, wenn möglich, auch von internationaler Seite überprüft werden. Nach Angaben der Opposition zeigen die Ergebnisse klar, dass Kandidat Edmundo González Urrutia vor Maduro mit klarem Vorsprung gewonnen habe.
We are concerned, seriously concerned about the actions by the authorities when it comes to the number of arbitrary detentions.
Auch zeige man sich in Brüssel besorgt über eine wachsende Zahl willkürlicher Festnahmen und Schikanen gegen die Opposition in Venezuela, betonte der Sprecher des Außenbeauftragten Borrell. Er ließ offen, ob man wisse, ob Oppositionskandidat Urrutia inhaftiert oder frei sei. Gegen Urrutia und die Oppositionsführerin Maria Corina Machado hatte die Generalstaatsanwaltschaft in Venezuela Ermittlungen eingeleitet. Ihnen wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Verschwörung und Aufruf zum Aufstand zur Last gelegt. Wegen des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte hatten González Urrutia und Machado Soldaten und Polizisten dazu aufgerufen, den Anweisungen der amtierenden Regierung nicht mehr zu folgen. Welche weiteren Schritte die EU vornehmen wird, ließ der Sprecher des EU-Außenbeauftragten zunächst offen. Ein Zeitpunkt, die Vorkommnisse in Venezuela zu besprechen, dürfte das informelle Treffen der EU-Außenminister Ende des Monats sein. Doch der Einfluss der Europäischen Union auf die Lage in dem lateinamerikanischen Land ist bislang gering. Im Jahr 2017 verhängten die EU-Staaten Sanktionen gegen Venezuela, bestehend aus einem Waffenembargo sowie Reiseverboten und eingefrorenen Vermögen bei mehr als 50 Amtsträgern, die für Menschenrechtsverletzungen in dem Land verantwortlich gemacht werden. Auch die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2018 kritisierten die EU-Länder als weder frei noch fair noch glaubwürdig.
Paul Vorreiter hat aus Brüssel berichtet. In Bangladesch haben sich zuletzt die Ereignisse überschlagen. Hunderte Tote bei Protesten im ganzen Land, eine mit dem Hubschrauber nach Indien geflohene Ministerpräsidentin. Heute dann hat der Staatspräsident das Parlament aufgelöst, Gespräche für eine Übergangsregierung laufen. Und obwohl die Demonstrierenden ihr Ziel damit eigentlich erreicht haben, herrscht auf den Straßen der Hauptstadt Dhaka so etwas Ähnliches wie Anarchie. Charlotte Horn berichtet.
Ein Mann hockt auf der hohen Statue von Mujib Rahman, dem Gründervater des unabhängigen Bangladesch und Vater von Sheikh Hasina. Mit einem Hammer versucht er, die Statue zu zerstören. Wie in der Hauptstadt Dhaka rissen Demonstranten an vielen Orten Statuen herunter. Ihr Hass richtete sich gegen die zurückgetretene Premierministerin. Seitdem sie an der Macht war, hatte sie das Gedenken an ihren Vater hochgehalten und Statuen aufstellen lassen. Auch heute strömten tausende Menschen zu Hasinas Amtssitz, machten Selfies. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sie plündern, was sie tragen können. Wertvolle Möbel, Hasinas berühmte Seidensaris oder Tiere aus ihrem Garten. Auch der Bankangestellte Aslam Hussein wollte das Gebäude mit eigenen Augen sehen. Er habe aber nichts mitgenommen, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Dieser Vandalismus, den ich heute gesehen habe, war einfach herzzerreißend. Das ist alles öffentliches Eigentum, nicht das von Hasina. Mit unseren Steuergeldern werden wir für die Reparatur bezahlen müssen. Das Parlament von Bangladesch war am Nachmittag aufgelöst worden. Die Studentenbewegung hatte zuvor mit erneuten Protesten gedroht, sollte dieser Schritt nicht vollzogen werden. Inzwischen ist auch die frühere Regierungschefin und Oppositionsführerin Khalida Zia wieder frei. Der Präsident hatte gestern ihre Freilassung aus dem Gefängnis angeordnet. Außerdem sollen inhaftierte Demonstranten entlassen werden. Zurzeit laufen Gespräche zu einer Übergangsregierung zwischen der Armee und verschiedenen politischen Vertretern. Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus hat inzwischen mitgebracht, mitgeteilt, er könne sich vorstellen, eine Übergangsregierung zu führen. Die Protestbewegung der Studenten hatte den 84-Jährigen vorgeschlagen. Er war mit seiner Idee der Mikrokredite weltweit bekannt geworden. Unter Hasina war Yunus wegen Korruption angeklagt. Im indischen Fernsehsender NDTV sagte er: Jetzt sind wir eine sehr autoritäre Regierung losgeworden. Millionen von Menschen sind auf der Straße. Sie genießen ihre Freiheit. Endlich sind wir frei von all den Schwierigkeiten, die wir durchgemacht haben. Eine neue Ära beginnt in Bangladesch. Jetzt gehe es darum, die Stabilität im Land wiederherzustellen, den Menschen wieder eine Demokratie zu ermöglichen. 2/3 der Bevölkerung seien junge Menschen und sie hätten nie wirklich freie und faire Wahlen erlebt. Damit haben wir zum ersten Mal die Chance, eine echte Wahl abzuhalten. Das war der ganze Sinn der Revolution. Vieles sei gerade in der Schwebe in Bangladesch, sagt Politikexpertin Jasmin Lorch. Sie beobachtet die Lage von Deutschland aus.
Das ist natürlich immer noch nicht ausgeschlossen, dass das Militär selbst die Vertreterinnen oder Vertreter einer Interimsregierung ernennen will. Und ebenso wenig ist eben ausgeschlossen, dass das Militär im schlimmsten Falle sogar eine Militärregierung bilden wird.
Doch das würden die Studenten wohl nicht akzeptieren. Die gestern zurückgetretene Premierministerin Sheikh Hasina hält sich weiter im Nachbarland Indien auf. Noch ist nicht bekannt, wo genau sie ihr Exil plant.
Noch vor etwa einem Monat herrschte international die Sorge, der Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen könnte sich zu einem Zwei-Fronten-Krieg ausweiten. Die zweite Front im Norden, die Hisbollah-Miliz im Libanon. Jetzt droht jeden Moment ein Angriff aus dem Iran, aus dem Libanon und auch aus dem Jemen, dort von den Houthi-Rebellen. Am nächsten dran sind die Menschen im Libanon. Die Menschen im Land befürchten, dass ein israelischer Gegenschlag noch heftiger ausfallen könnte als ein Angriff der Hisbollah auf Israel. Moritz Behrendt hat mit Menschen vor Ort gesprochen und sein Beitrag macht noch einmal klar, der Libanon ist nicht die Hisbollah.
Eine Gedenkveranstaltung in Beirut. Gut 1000 Menschen erinnern an die Explosion im Hafen vor 4 Jahren. Mehr als 2700 Tonnen schnell entzündliches Ammoniumnitrat gingen damals in die Luft. Jahrelang hatte sich niemand um eine sachgerechte Lagerung gekümmert. Große Teile Beiruts wurden zerstört, mehr als 200 Menschen getötet. Auch Juliette Aoud, deren 18 Jahre alte Tochter Sibel, hält bei der Mahnwache ein Foto von ihr hoch. Sie kämpft mit den Tränen.
My mother was respectful.
Meine Mutter war respektvoll, nett. Sie hat alle geliebt.
She loved everyone.
Verantwortlich macht Sibel die libanesische Regierung, der damals wie heute auch die schiitische Hisbollah angehört hat. Bis heute habe sich nichts verbessert.
Everyone is responsible.
Alle sind verantwortlich für dieses Desaster, in dem wir gerade leben. Ein junger Mann, der sich Mike nennt, wird noch deutlicher und nennt Namen.
Nasrallah, il est le grand terrorisme dans le Liban.
Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, sei der größte Terrorist im Libanon. Michel Aoun, der damalige Präsident, sei genauso verantwortlich. Und derjenige, der jetzt angreife, das sei Netanyahu. Die Fassungslosigkeit über die Katastrophe von vor 4 Jahren mischt sich mit einer großen Wut über die aktuelle Situation. Viele fürchten, wenn die Hisbollah jetzt in einem großen Stil Israel angreifen sollte, dann könnte ein israelischer Gegenschlag für den Libanon die nächste Katastrophe bedeuten. Marwan Abdallah ist bei der christlich-rechtsnationalistischen Kataib-Partei, auch bekannt als Falangisten, für die Außenbeziehungen verantwortlich. Er sagt, die Hisbollah stehe der Entwicklung Libanons im Weg. Hisbollah verteidigt nicht den Libanon. Sie sind ein Stellvertreter der iranischen Revolutionsgarden. Sie handeln nach den Zielen und dem Nutzen des iranischen Regimes. Aber längst nicht alle politischen Kräfte im Libanon sehen die Hisbollah nur als Vehikel der Regierung in Teheran. Sie haben starke Verbindungen in den Iran, das verheimlichen sie gar nicht. Aber sie sind bei den letzten Parlamentswahlen hier angetreten und haben einen großen Stimmenanteil gewonnen. Und es waren Libanesen, die für sie gestimmt haben. Das sagt César Abu Khalil. Er war mal Minister und sitzt für das FPM im Parlament, das sogenannte Free Patriotic Movement. Eine säkular ausgerichtete Partei, deren Mitglieder zum überwältigenden Teil christliche Maroniten sind. Damit, dass die Hisbollah sich in den Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas eingemischt hat, sind der Abgeordnete und seine Partei auch nicht glücklich. Aber sobald die israelische Armee Ziele im Libanon bombardiert, sei die Haltung klar. Das Free Patriotic Movement wird immer auf der libanesischen Seite stehen. Wir halten zu jeder libanesischen Gruppe, die sich gegen einen Angriff von außen wehrt. Der Ärger vieler Libanesen über die Hisbollah mag wachsen. Die Abneigung gegen Israel ist, konfessionsübergreifend, noch größer.
Moritz Behrendt hat berichtet. Und im Libanon halten sich auch noch Deutsche auf. Medienberichten zufolge bereitet sich die Bundeswehr auf Evakuierungsaktionen vor, durch die Luft und über See. Was Falschinformationen im Netz anrichten können, das sehen wir gerade in Großbritannien. Auch eine Woche nach dem Messerangriff mit 3 toten Mädchen gab es gestern wieder gewaltsame Proteste von Rechtsextremen. Auch gestern wurden wieder Polizisten verletzt. Insgesamt wurden bei den Ausschreitungen bisher über 400 Menschen festgenommen. Ein Name fällt bei den Protesten immer wieder, Tommy Robinson. Gemeint ist Stephen Yaxley Lennon, 41 Jahre. Er änderte seinen Namen, um einen Fußball-Hooligan aus seiner Heimatstadt zu ehren. Franziska Hoppen mit den Details.
Robinson ist wohl Großbritanniens bekanntester Rechtsextremist und gilt als einer der Drahtzieher der Proteste der vergangenen Wochen. Seit dem Messerangriff in Southport, bei dem 3 kleine Mädchen getötet wurden, teilt Lennon quasi im Stundentakt Falschinformationen und Hetze auf der Social-Media-Plattform X und motiviert seine 900.000 Follower, auf die Straße zu gehen. Dabei inszeniert sich Lennon als Märtyrer der Meinungsfreiheit. Die Polizei hat ihn im Blick, sagt Dal Babu, ehemaliger leitender Beamter der Londoner Polizei.
Increase of 200.000 followers in the last 30 days, and then he's said he's sitting in a multi-million pound house, enjoying himself and directing writing.
Robinson habe 200.000 Follower in den letzten 30 Tagen dazu gewonnen, sitze in einem Millionen Pfund schweren Haus und steuere die Ausschreitungen in England. Robinson soll sich gerade auf Zypern aufhalten. Zeitungen vermuten, dass er aus Großbritannien geflohen ist, nachdem er in einem Fall wegen Verleumdung nicht zu einem Gerichtstermin erschienen war. Dennoch werden Robinsons Inhalte tausendfach geteilt und immer tiefer ins Netz getragen.
What's quite worrying is up until recently, before Elon Musk took over, a lot of the racist, homophobes, misogynists weren't allowed on there. They'd been kicked off. They've now come back.
Erst seit Tech-Gigant Elon Musk Twitter übernahm, sagt Babu, dürfen Rassisten wie Robinson dort wieder unterwegs sein. Die Plattform hatte seinen Account eigentlich 2018 gesperrt. Den genauen Grund gab Twitter nicht an. Die britischen Zeitungen mutmaßten, es läge an Hassrede. Evan Humble kennt Robinson. Die beiden trafen sich bei der English Defence League, einer rechtsextremen Gruppe, die gegen Migration und den Islam auf die Straße ging und die Robinson 2009 in seiner Geburtsstadt Luton mitgegründet hatte und deren Anführer er wurde. Humble sagt, heute gehe es Lennon bei seinem exzessiven Twitter-Auftritt vor allem um eins: Klicks.
That's what it is. It's all about traffic for him now, because he's not really a member of a group or nothing. He's not.
Robinson gehöre keiner Gruppe mehr an, er leite auch keine mehr. Denn die English Defence League verließ Robinson 2013. Die Gruppe hatte ihren Höhepunkt laut der Antirassismusorganisation Hope Not Hate 2011, als bei einer Demonstration 3000 Menschen erschienen. 2018 hörte die IDL auf zu existieren. Es gibt keine Treffen mehr, sagt Humble, auch keine Mitgliederliste. Vielmehr zersplitterte, was von der IDL übrig war, in weitere rechtsextreme Gruppen, teils noch radikaler, so Humble. Jamal Hall von Hope Not Hate warnt im Podcast von Aktivist Owen Jones vor genau diesen Netzwerken, die ehemalige Mitglieder untereinander gegründet haben.
What we've seen is ostensibly, while it is no longer a formal organization with memberships and regional structures, there is now thousands of individuals that are essentially part of these networks, primarily online.
Tausende Individuen seien Teil eines Netzwerkes, das primär online vorgehe. Robinson begann nach seinem IDL-Austritt, sich als Journalist zu identifizieren, wurde 2018 für einen Livestream vor einem Gericht festgenommen. Die Free Tommy-Bewegung brachte mehr Menschen auf die Straße, als es die IDL je geschafft hatte. Robinson saß mehrere Male hinter Gittern, unter anderem wegen Betrug und Körperverletzung. Medien berichten, dass er durch internationales Crowdfunding für seinen politischen Aktivismus zum Millionär geworden sei.
Franziska Hoppen hat berichtet. Weitere Themen des Tages jetzt im schnellen Überblick mit Roswitha Böhm.
Die Europäische Union hat eine Zahlung von knapp 4,2 Milliarden Euro an die Ukraine auf den Weg gebracht. Nach offiziellen Angaben handelt es sich dabei um die erste reguläre Zahlung aus dem Ukraine-Hilfstopf. Das Geld soll dem Land unter anderem ermöglichen, Krankenhäuser, Schulen und Notunterkünfte weiter zu betreiben. Auch vom Krieg beschädigte Infrastruktur soll damit wieder instand gesetzt werden. Für militärische Zwecke darf das Geld nicht eingesetzt werden. Die Auszahlung ist an Bedingungen geknüpft. Um die Mittel zu erhalten, muss die Ukraine Finanz- und Wirtschaftsreformen umsetzen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will Klimaaktivisten der letzten Generation auf 1 Million Euro Schaden verklagen. Das hat der Finanzchef bekannt gegeben. 7 Aktivisten waren Ende Juli auf das Gelände des Flughafens gelangt und hatten Rollbahnen blockiert. Damit wollten sie auf die Klimabelastung durch Flugreisen aufmerksam machen. Der Betrieb in Frankfurt wurde mehrere Stunden gestört. Es fielen rund 270 Flüge aus. Nach den gestrigen Verlusten haben sich die europäischen Börsen heute stabilisiert. Der DAX in Frankfurt am Main stieg zu Handelsbeginn um 0,7% auf 17,451 Punkte, bevor er gegen Mittag wieder etwas nachgab. Im Sog der asiatischen Aktienmärkte war das Börsenbarometer gestern zeitweise auf den tiefsten Stand seit Februar abgesackt. Grund für den starken Einbruch waren unter anderem Rezessionsängste in den USA. Auch an der Wall Street in den USA und beim japanischen Leitindex zeichneten sich Besserungen ab.
Die Bundesregierung, so könnte man meinen, spielt gerade Aktenzeichen XY. Gesucht werden Methoden, um die verbliebenen Milliardenlücken im Haushalt für das kommende Jahr zu schließen. Vorschläge, mit denen der Bund höhere Schulden für die Bahn und die staatliche Autobahngesellschaft aufnehmen könnte, hatte Finanzminister Lindner nach Vorlage von Gutachten zurückgewiesen. Bundeskanzler Scholz sieht das aber offenbar ein bisschen anders. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
So deutlich hat sich Bundeskanzler Scholz noch nie gegen seinen Finanzminister Christian Lindner von der FDP gestellt. Scholz hält es auch nach der Vorlage zweier Gutachten für möglich, der Bahn und der staatlichen Autobahngesellschaft statt Zuschüssen Darlehen zu gewähren. Dadurch wiederum könnte der Bund selbst mehr Kredite aufnehmen. Solche Kredite würden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, würden also den finanziellen Spielraum der Regierung erhöhen. Gegenüber Zeit Online sagte Scholz, das klare Ergebnis des juristischen Gutachtens dazu sei, das geht. Und weiter, es bleibe für ihn ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte. Damit dürfte sich Scholz auf die Interpretation des Finanzministeriums beziehen. Das war zum Ergebnis gekommen, dass die entsprechenden Maßnahmen eine Umgehung der Schuldenbremse darstellen könnten und damit verfassungsrechtlich problematisch wären. Lindner hatte daraufhin neue Gespräche über den Haushalt gefordert. Ein Grund der unterschiedlichen Interpretation dürfte sein, dass es neben dem juristischen Gutachten, auf das Scholz abhebt, auch eine ökonomische Expertise des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums gibt. Diese war deutlich skeptischer gegenüber der geplanten Umwidmung ausgefallen als das juristische Gutachten.
Die Kommunen im Saarland dürfen nun doch neue Kassenkredite aufnehmen. Das hat die Landesregierung vergangene Woche bekannt gegeben. Wir reden davon bis zu 480 Millionen Euro in den kommenden 4 Jahren. Eigentlich sollten die Kommunen ja keine Kassenkredite mehr aufnehmen. Das war Teil des Saarlandpaktes mit der Landesregierung. Doch wie sieht es überhaupt bei den Kommunen aus? Braucht es das Geld und vor allem reicht es? Janek Böffel hat nachgefragt.
Es war die Grundlage des sogenannten Saarlandpaktes. Auf der einen Seite hat das Land rund die Hälfte der kommunalen Kassenkredite übernommen, also rund 1 Milliarde Euro Schulden. Im Gegenzug mussten sich die Kommunen verpflichten, keine neuen Kassenkredite aufzunehmen. Doch die kommunalen Kassen im Land sind leer und die Aufgaben wachsen und vor allem sie werden teurer. Also zieht das Land nun die Ausnahmeklausel des Saarlandpaktes und ermöglicht damit doch neue Kassenkredite. Und für manche Kommune ist das überlebensnotwendig, so wie für Ensdorf.
Die Entscheidung haben wir dankbar aufgenommen. Sie hilft uns in unserer derzeitigen Lage eklatant,
sagt Bürgermeister Jörg Wilhelmi. Wegfallende Gewerbesteuern haben schon 2022 ein riesiges Loch in die Gemeindekasse gerissen. 800.000 Euro dürfte die Gemeinde nach der neuen Notfallklausel aufnehmen. Doch das wird wohl nicht reichen.
Wir brauchen eigentlich 2,1 Millionen Euro. Die kriegen wir an der Stelle nicht. Wir kriegen rund 800.000 Euro. Ansonsten, das Delta dahin muss überbrückt werden. Und deswegen brauchen wir Kassenkredite in größerer Größenordnung.
Für viele Kommunen ohne Schulden also gar kein Haushalten mehr möglich. Doch wie sieht es bei den Gemeinden aus, die eigentlich prosperieren? Viele davon gibt es nicht im Saarland, aber eine ist meistens drunter. Perl steht eigentlich gut da, auf stabilen Füßen. Und tatsächlich könnte die Gemeinde drumherum kommen, von der Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen, sagt Bürgermeister Ralf Uhlenbruch etwas verklausuliert. Schließlich weiß auch er, wie schnell sich die Lage verschlechtern kann.
Also da muss man schauen, dass man bestmöglich die Einnahmenseite erhöht, die Ausgabenseite auch eben reduziert. aber das muss für eine Gemeinde auch umsetzbar sein. Und da sehe ich eher die Problematik, dass man an der grundsätzlichen Finanzausstattung der Gemeinden etwas ändern muss, damit die Gemeinden auch nochmal in die Lage versetzt werden, das ordentlich dann auf den Weg zu bringen.
Natürlich, wie Uhlenbruch, hoffen alle Kommunen auf eine für sie gut aussehende Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, einer ihrer Haupteinnahmequellen. Ob der aber alle Lücken, die nun mit Schulden gestopft werden müssen, schließen wird, ist mehr als fraglich. Und ganz ungefährlich ist die aktuelle Operation nicht, denn die neuen Schulden müssen zurückgezahlt werden binnen 20 Jahren, zusätzlich zu der bestehenden 1 Milliarde alter Kassenkredite, die ohnehin getilgt werden müssen. Zudem sind die Einnahmen der Kommunen zu niedrig, sagt Jörg Henkes von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Ohne Hilfe von außen dürfte es kaum gehen.
Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sparen, wo es geht, Einnahmen generieren, wo es geht, und auf Strukturwandel hoffen. Ich halte es für schwierig, aus eigener Kraft uns komplett zu entschulden. Es wäre hilfreich, wenn vom Bund oder über den Länderfinanzausgleich Finanzmittel ins Saarland flössen, um die Kommunen zu entschulden, denn wir sind einfach zu strukturschwach, stand heute, um es aus eigener Kraft zu schaffen.
Denn all das, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass das Geld bei den Kommunen derzeit noch weniger reicht als sonst, es dürfte noch länger so bleiben. Von immer mehr Aufgaben über steigende Kreisumlagen bis hin zu steigenden Gehältern für die kommunalen Beschäftigten. Nichts davon wird schnell verschwinden, auch nicht mit einem neuen kommunalen Finanzausgleich.
Wir kommen zu einem ganz besonderen Pferd. Checker heißt es und es gehört unter anderem Fußballstar Thomas Müller. Der hat im Juni in einem Interview gesagt, regelmäßig selbst reiten wäre ihm zu riskant. Am Ende fällt er noch runter und kann nicht mehr Fußball spielen. Darum freut Thomas Müller sich wahrscheinlich ganz besonders, dass ein Profireiter wie Christian Kukuk sein Pferd Checkers nicht nur mit zu Olympia genommen hat, sondern heute mit dem Pferd auch noch Gold im Springreiten geholt hat. Das sei jetzt nur mal gesagt, um auch mal das Pferd eingehend zu würdigen. Mareike Zeck würdigt jetzt den Reiter.
Wenn der Sohn, Bruder, Ehemann, beste Freund, Cousin oder Schwippschwager um Olympiagold reitet, und zwar im Schlosspark von Versailles, dann ist das ein Pflichttermin. Alle waren sie da. Der einzige Herzensmensch, der Christian Kukuk jetzt in Paris fehlt, ist Omi.
Die ist ganz sicher total aus dem Häuschen, guckt jedes Interview, jedes Video. Ganz liebe Grüße auch nach Warndorf an Omi. Die wird eine Menge Fotos heute Abend bekommen von der Family und von mir und vom Feiern, und da kann sie sich drauf freuen.
Christian Kukuk holt Einzelgold im Springreiten. Das erste für Deutschland seit den 90ern, als Omi unter anderem Ludger Beerbaum dabei zusah. Heute gehört Kukuk zum Team Beerbaum und Beerbaum zu dessen Herzensmenschen.
Ich könnte nicht stolzer sein und freue mich so für Christian, weil er ja doch irgendwie auch eine Zeit lang immer so ein bisschen noch als Underdog galt, aber sein Fokus und seine auch nicht nur irgendwas von irgendwas zu träumen, sondern abstrakt zu sein, klar zu sein in seinen Gedanken. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Beerbaums Erfahrung ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, sagt Kukuk. Denn er und sein Pferd Checker seien im Schlosspark von Versailles den schwersten Parcours ihres Lebens geritten.
Der hat den allergrößten Anteil hier dran, mit seiner ganzen Erfahrung, auch in der letzten Woche vor der Olympiade, so jemanden an seiner Seite zu haben. Und ich bin in der glücklichen Lage, das haben zu dürfen und bin unheimlich stolz darauf.
Trotz der vielen Erfahrung schlotterten Beerbaum dann aber die Knie, als er Kukuks letzten Ritt am Rand verfolgt hatte. Der dagegen sei ganz ruhig und bei sich gewesen, sagt Beerbaum.
Ich habe ihm gesagt, dass er für mich der Favorit ist vom Stechen und da muss er auch nicht eine Sekunde dran zweifeln. Dann hat er mir geantwortet, das sehe ich genauso.
Sein Selbstbewusstsein und seine ganze Reitsportkarriere hat sich der ehemalige Underdog Kukuk hart erarbeitet. Als Jugendlicher hatte er Bürokaufmann gelernt.
Tatsächlich bin ich jetzt nicht kometenhaft durch die Decke geschossen, sondern habe mich hier Stufe für Stufe hochgearbeitet und bin jetzt mit 34 hier angekommen, wo ich mir das immer erträumt habe, mal sein zu wollen.
Und so hat Kukuk auf dem Siegertreppchen auch nicht geweint, sondern es einfach nur genossen. Es in Paris, begleitet von so vielen Herzen Menschen bis in die absolute Weltspitze geschafft zu haben.
Und was bei den Olympischen Spielen heute noch so passiert ist, das fasst Silke Heine jetzt für uns zusammen.
Auf Goldkurs liegen weiter die deutschen Basketballer, die ihr Viertelfinale gegen Griechenland nach anfänglichen Schwierigkeiten 76-63 gewannen, angeführt vom heute besten deutschen Werfer Franz Wagner.
Ist natürlich sehr, sehr cool. Ich glaube, wir wissen auch, dass wir eine besondere Truppe haben und wollen das natürlich weiter auch genießen, und dafür müssen wir Spiele gewinnen jetzt, deswegen. Es ist super, aber ja, wir wollen noch mehr.
Bereits zu Ende ist das olympische Turnier für die deutschen Handballfrauen, und das trotz ihrer besten Turnierleistung. Emily Bölk und Co. verloren ihr Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich und ein frenetisches Publikum 23-26.
Aus Olympia, nein Quatsch, nicht aus Olympia, aus Paris, von den Olympischen Spielen, Silke Heine. So, bleibt für uns noch der Blick aufs Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht bleiben trocken, in der Nacht geht's runter auf 18 bis 14 Grad. Morgen wird's schwül. Zwar geht's noch mit Sonne los, dann ziehen von Westen her aber Wolken auf, die ein paar Schauer und Gewitter mit sich bringen können. Das alles zieht aber am Nachmittag wieder ab und die Sonne kommt wieder raus. 24 bis 28 Grad. Und am Donnerstag ist die Schwüle wieder raus, Sonne ab und zu Wolken und bis zu 27 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Ihnen vielen Dank fürs Interesse.